Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Samstagsrundschau. Mit Evelyn Kobler.
Es soll eine der grössten Reformen der Altersvorsorge geben. Der Bundesrat Alain Berset will das erste Mal in der Geschichte des Schweizer Sozialstaats AHV und Pensionskassen zusammen in einem Gesamtpaket reformieren. Weil beide Säulen früher oder später in finanzielle Probleme hineinlaufen, weil immer weniger Arbeitnehmer für immer mehr Pensionierte aufkommen müssen. So kommt es, dass ausgerechnet ein SP-Bundesrat plötzlich das Rentenalter für Frauen aufentun und den Umwandlungssatz für Pensionskassen abentun. Das kommt in seiner Partei, in der SP, zum Beispiel bei der Jacqueline Fehr, gar nicht gut an. Jacqueline Fehr ist eine der profiliertesten Sozialpolitikerinnen in der SP und sie ist die nächste halbe Stunde bei mir im Studio mein Gast. Frau Fehr, wenn es nach Ihrem Bundesrat einmal ein Berset geht, sollen Männer und Frauen künftig gleich lang arbeiten, beide bis 65. Sie wehren sich dagegen, aber das klingt doch fair.
Ja, das klingt fair und das ist auch das Ziel. Gleichstellung ist ja auch das Ziel. Nur müssen wir zwei Sachen in der Realität beachten. Das eine ist, dass das wirkliche Rentenalter, also das, wo die Frauen heute durchschnittlich ihre Arbeit müssen, aufgeben müssen, bei 61, irgendetwas ist. Das heisst, der Arbeitsmarkt spickt sie dann raus, wo sie nicht mehr länger beschäftigen. Sei es, weil sie in Berufen arbeiten, die so auch kräftezehrend sind, dass sie krank werden in den späten Erwerbsjahren, invalid zum Teil werden, die Invaliditätsquote ist sehr hoch. Sei es, dass sie aus Sicht der Arbeitgeber nicht mehr die Leistung bringen oder sich nicht mehr so weiterbilden. Das heisst, die Arbeitgeber sind auch nicht bereit, die Frauen nur schon mal bis 64 heute zu beschäftigen.
Sie sagen, sie werden rausgespickt. Manchmal lässt man sich ja aber auch auf eigenen Wunsch früh pensionieren.
Bei den Frauen ist das sehr selten der Fall, weil die Frauen über so tiefe Renten verfügen, dass sie die Kürzung, die mit einer frühen Pensionierung zusammenhängt, nicht finanzieren können. Und der zweite Grund, also die zweite Tatsache, die wir auch sehen müssen, ist, dass die Frauen aufgrund von allen Studien, die das zeigen, immer noch 20% weniger verdienen für gleichwertige Arbeit wie die Männer. Und ich bin sehr der Meinung, dass wir das Rentenalter 65 müssen anstreben, dass wir aber ebenso heftig müssen anstreben, dass die Frauen gleich viel verdienen. Und darum ist für mich klar, dass die Schritte müssen miteinander gekoppelt werden. Das heisst, dann, wenn die Frauen gleich viel verdienen für gleichwertige Arbeit, dann auch das gleiche Rentenalter. Und solange das nicht so ist, muss auch der Unterschied offen bleiben.
Also Sie stellen von der SP ganz klare Bedingungen, unter welchen Bedingungen, dass Sie anbieten zum Rentenalter 65 auch für Frauen. Es gibt ja andere Frauen, die finden, das sei eine Selbstverständlichkeit. Christine Neger, sei die FDP zum Beispiel. Sind denn das Verräterinnen?
Nein, also moralisch müssen wir das schon gar nicht diskutieren. Nein, das ist eine andere politische Position. Wobei, wenn ich dann mit diesen Frauen über die Lohnungleichheit rede, dann ärgert sie das genau gleich. Und ich bin auch ziemlich optimistisch, dass wir einen Teil von diesen bürgerlichen Frauen auch gewinnen können für einen kombinierten Weg. Weil die bürgerlichen Frauen, auch die jungen bürgerlichen Frauen, wenn ich an die jungen FDP-Frauen denke, die ärgern die Lohnungleichheit dermassen. Und wir müssen auch sehen, wir haben 10, 20 Jahre jetzt mit verschiedenen freiwilligen und halbfreiwilligen Massnahmen versucht, da endlich einen Fortschritt herzubringen. Es hat nichts genützt. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach einen verbindlicheren Weg gehen. Und ich glaube, das Rentenalter ist eine grosse Chance, das miteinander zu koppeln, dass man sagt, in dem Tempo, wie die Lohngleichheit sich annähert, in dem Tempo kann auch das Rentenalter erhöht werden.
Sie sagen, verbindlichere Methoden, was schwebt Ihnen dann vor, um da Fürsche zu machen, dass dann auch Sie sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo 65 für alle Rentenalter in Ordnung ist?
Ich habe mir zum Beispiel ein steigendes Rentenalter in Kombination mit der Lohngleichheit vorstellen. Ich kann mir beispielsweise vorstellen, wenn wir heute von 20% Lohnungleichheit ausgehen, dass man sagt, jede 5%, wo man mehr angleichen, gibt es Vierteljahr höhere Rente für die Frauen. Das heisst, die Frauen sind bereit, ein Vierteljahr mehr zu arbeiten, wenn sie dafür 5% von dieser Lohnungleichheit aufholen können. Das würde heissen, dass man das in 4 Schritten machen würde, dass man für jedes 5% Lohnungleichheit ein Vierteljahr Rente erhöhen würde. Am Schluss hätte man Lohngleichheit und gleiches Rentenalter. Das ist auch ein Weg, wo eine Win-Win-Situation ist, weil die AHV profitiert gerade doppelt. Sie profitiert von jedem Lohnfranken. Und die Lohnungleichheit zwischen Frau und Mann ist auch ein Verlust für die AHV, weil aus dieser Ungleichheit eben zu wenig Lohn in die AHV fließt. Das heisst, die AHV würde mit so einem Modell zweimal profitieren. Einerseits durch höhere Lohnsummen, weil die Frauen bessere Löhne bekämpfen, und andererseits durch das, dass das Frauenrentenalter steigen. Und ich bin nicht so, oder ich kann es positiv formulieren, ich bin ziemlich optimistisch, dass man da auch mit den bürgerlichen Frauen und auch mit den bürgerlichen Männern einen Weg finden
kann. Das klingt nach einem ziemlichen Aufwand, denn das müssen zu messen, überzuprüfen, wo stehen wir, sind wir schon für sich gekommen, können wir dem Fall als Rentenalter ein bisschen aufentun für die Frauen. Wer misst das?
Das müssen offizielle Stellen machen. Das ist klar, das muss das Bundesamt für Statistik aufgrund von einer klar beschriebenen Überprüfung machen, die auch akzeptiert ist, auch von den Unternehmen akzeptiert ist. Das sind wenige Zahlen, die man klar ausweisen muss. Und auf der anderen Seite ist das Bundesamt für Sozialversicherung. Sie sind noch im gleichen Departement. Technisch ist das problemlos machbar. Es ist der politische Wille, der ausschlaggebend ist.
Je nachdem eben. Politische Wille, je nachdem braucht es noch relativ viel Zeit. Verena Diener zum Beispiel sagt, mit Blick eben auf die Finanzierung der AHV, bei der Gleichstellung sehen wir eigentlich auf einem guten Weg, und darum finden sie, Frauen müssen jetzt einen Beitrag leisten, jetzt auf mit dem Rentenalter. Der soziale Schaden, wenn man es eben nicht tun würde, bei der AHV, wäre zu gross.
Ich halte nichts von dieser Panikmacherei vom sozialen Schaden bei der AHV. Wenn man den früheren Statistiken geglaubt hat, die gemacht worden sind, dann hätten wir im Jahr 2010 ein Defizit von 15 Milliarden in der AHV. In Tat und Wahrheit hat sie aber dort einen Überschuss gehabt. Das heisst, es ist halt offensichtlich sehr schwierig, Prognosen zu machen. Das ist einmal das Faktische und das Politische. Ich bin auch absolut zuversichtlich, dass das Schweizer Volk, auch noch unter dem Aspekt, dass es eine eher alternde Bevölkerung ist, immer wird Ja sagen zu der Sicherung der AHV. Und damit müssen wir nicht auf Panik machen, sondern wir müssen unseren Reformwillen erhalten. Und um den Reformwillen erhalten, müssen wir versuchen, Kräfte zu bündeln auf einleuchtende, logische und auch mögliche Modelle. Und ich glaube jetzt zum Beispiel so eine Kopplung von Rentenalter bei den Frauen und Lohngleichheit ist so ein Modell, weil man da sowohl die Linke wie auch die Bürgerlichen können aufs Boot holen.
Dass aber gerade die rabenschwarzen Prognosen von früher, die tatsächlich gemacht worden sind, nicht eingetroffen sind, hat ja die Politik immer wieder aktiv Gegensteuer gegeben. Man hat Nationalbank-Golderträge drin, Mehrwertsteuer, Spielabgaben, Zuwanderung hat geholfen, Konjunktur ist gut gelaufen. Das hat alles dazu beigetragen, dass sie eben nicht so eingekommen ist. Bestreiten Sie, dass es weiteren Handlungsbedarf braucht?
Ja, selbstverständlich. Also es braucht Handlungsbedarf, es braucht Reformen, es braucht in allererster Linie gute Löhne. Das ist der ausschlaggebende Punkt für die AHV. Die Lohnsumme bestimmt, wie viel Geld in der AHV ist. Es braucht gute Löhne. Das ist auch ein Grund, warum die Lohngleichheit wichtig ist. Aber auch die Stützung der tiefen Löhne sehr wichtig ist für die AHV. Es braucht einen Kampf gegen die Tendenz, die wir jetzt in der Unternehmenssteuerreform 2, wo plötzlich sehr gut Verdienende mit irgendwelchen Tricks Lohnsummen statt die Lohn auszahlen, wo es dann AHV-pflichtig würde, auf andere Wege sich können auszahlen, dass die dann plötzlich massiv weniger AHV zahlen. Das ist ein enormer Schaden für die AHV. Das ist viel bedeutungsvoller als die Diskussion ums Frauenrentenalter. Wir brauchen Massnahmen, wir brauchen ein Wirtschaftswachstum, das uns weiterhin ein stetiges Wachstum ermöglicht, das uns auch die AHV sichert. Dass die Vergangenheit aber die Massnahmen oder die auch Einflussfaktoren, die sie aufgezählt haben, zeigen ja eben, dass der Handlungsspielraum der Politik sehr gross ist. Die AHV, das fällt nicht vom Himmel, sondern ist ein Produkt von politischem Willen und politischer Handlung. Und das ist die Aufgabe der Politik, zusammen mit dem Volk, das ja immer über die AHV auch abstimmt.
Jacqueline Fehr, zum diesem Punkt, zum Rentenalter 65, auch für Frauen, abschliessen noch eine letzte Frage. Was meinen Sie, wenn man heute die Bevölkerung fragen, Rentenalter 64 oder 65 für Frauen? Hätten Sie die Mehrheit hinter sich, wenn Sie dort bremsen
wollen? Ich bin überzeugt, dass ich die Mehrheit hinter mir hätte, aber das ist nicht unbedingt das Ziel, weil es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwo ein Kräftemessen anfängt, sondern es geht jetzt darum, dass man die Chancen von dieser grossen Reform nutzt, um Lösungen zu bringen. Weil mein Ziel ist nicht, dass ich gewinne oder dass ich das Bestehende kann erhalten, sondern mein Ziel ist, dass wir Reformen machen können, die ausgeglichen sind, die ausgewogen sind und die AHV in ihrem Kern auch stärken und gleichzeitig auch positive Fakten. Ja, das war aber in der Vergangenheit nicht so.
Alle Reformen 2010, letzte Reform, die SP da kräftig mitgeholfen, dass es gescheitert ist.
Weil die Renten gekürzt worden sind. Hände weg von den Renten.
Das war ein Anliegen, sie haben keine Mehrheit für das gehabt.
Ja. Aber das Volk hat das hochaus abgelehnt. Da bin ich todsicher. Rentenkürzungen werden vom Volk immer abgelehnt. Die jüngere Vergangenheit zeigt auch, wenn man die SP nicht auf dem Boot hat bei sozial- und gesundheitspolitischen Reformen, sagt das Volk nein, weil sie, selbst die, die nicht SP wählen, wissen, dass die SP Garantin ist für ausgewogene Lösungen. Das heisst, wir müssen eben Reformen machen, die nicht eben ich oder du, sondern die wirklich versuchen, miteinander die Wege zu finden, die mehrheitsfähig sind. Das ist nicht einfach, aber das ist möglich, wie die Vergangenheit auch gezeigt hat. Wenn aber dann die Bürgerlichen irgendwie wieder ausscheren und über Rentenkürzungen nachdenken, dann ist klar, dann geht es
weiter. Das war der Werbespot für die SP. Sie werden also Handbüte und alles dafür tun, dass das Reformpaket durchkommt bis 2020. Das ist etwa der Fahrplan, den man sich jetzt vornehmen muss für die Monsterdebatte Altersvorsorge reformieren. Jacqueline Fehr, SP-Nationalrätin. Ein zweiter brisanter Vorschlag, den der Bundesrat Alain Berset diese Woche gemacht hat, am Mittwoch, wo er eben gesagt hat, wie er das Ganze reformieren will. Den Umwandlungssatz in der Pensionskasse will er anpassen. Er redet von anpassen. Es ist allen klar, das heisst, der muss runter. Der Umwandlungssatz bestimmt letztlich, wie hoch unsere Rente ist. Wenn der runtergeht, geht die Rente runter in der Pensionskasse. Da sind Sie wahrscheinlich gerade noch einmal zusammengezuckt, als Sie das gehört haben, dass das jetzt kommen soll.
Ja, zusammenzuckt nicht, weil es ist ja schon eine lange Diskussion. Man muss einfach mal ausgehen von der Tatsache, dass vor wenigen Jahren das Volk mit 70% Nein gesagt hat zu so einer Senkung vom Umwandlungssatz. Und 70% heisst, dass grösste Teile auch von den bürgerlichen Parteien Nein gesagt haben. Das heisst, das ist ein No-Go, dieser Weg. Und eines der Hauptargumente war, es leuchtet nicht ein, es fehlt das Vertrauen bei diesen Instituten, Pensionskassen etc., was ihre Geschäfte betrifft. Und darum haben wir immer gesagt, bevor man über die Frage vom Umwandlungssatz diskutiert, muss Ordnung gemacht werden. Das gilt noch heute. Bevor wir über den Umwandlungssatz diskutieren, müssen die Transparenzbestimmungen, müssen die Geschäftsführungsbestimmungen verschärft werden, muss die Aufsicht verschärft werden. Man konnte gestern wieder lesen, dass mit diesen Risikoprämien, man wüsste, dass mit dieser Legal Quote, also wie viel das
Sie sagen, es verschwindet eigentlich zu viel Geld bei
diesen Es verschwindet zu viel Geld und das ist ja nicht einfach eine Behauptung, sondern das hat offensichtlich ist das bei den Leuten aus eigener Erfahrung auch. Die Leute glauben der Politik nämlich nicht, wenn sie irgendetwas behauptet. Sie folgen ihr dann, wenn sie das Gefühl haben, genau, das erlebe ich auch so. Sprich die 70%, die Reform abgelehnt haben, weil eben das Vertrauen fehlt in die Institute, wissen und haben sie selber erfahren, dass es so ist. Und dort muss aufgeräumt werden. Es ist auch ein bisschen da eine Frage von der Reihenfolge. Zuerst wird aufgeräumt und wenn aufgeräumt ist, dann kann man über
Umwandlungssatz diskutieren. Eine Frage von der Reihenfolge sagen Sie, eine Frage von der Zeit sagen andere. Der Jürg Brechbühl, Direktor vom Bundesamt für Sozialversicherung, übrigens auch SP, er argumentiert, wenn man jetzt den Umwandlungssatz nicht abdeckt, das sei unfair. Am Schluss lässt man die Pensionskasse in Probleme hineinlaufen, finanzielle Probleme, wenn es zu einer Unterdeckung kommt, wer saniert, sind die Angestellten.
Die SP hat zusammen mit den Gewerkschaften sich nie der Diskussion um den Umwandlungssatz verweigert. Aber es ist dermassen einschneidend für die Leute und es geht um dermassen viel Geld, dass man das einfach nicht könnte, ohne dass man absolute Garantie haben, dass die Institute noch eine richtige Geschäfte machen. Darum ist es wirklich eine Frage der Reihenfolge. Es ist klar, dass aus Sicht vom Bundesrat, aus Sicht vom Bundesamt auch Druck gemacht wird. Das gehört zum politischen Spiel. Es ist aber ebenso klar, dass wir die Interessen der Bevölkerung vertreten, dass wir die Volksabstimmung ernst nehmen und dass wir darum sagen, zuerst wird aufgeräumt und dann diskutieren wir über den Umwandlungssatz.
Stossen Sie denn jetzt eine neue Rentenklau-Diskussion an?
Das müssen wir gar nicht. Das erleben ja die Leute tagtäglich. Und es ist an den Versicherungen, es ist an den Pensionskassen, es ist an diesen Instituten, ihre Hausaufgaben zu machen. Wenn sie es nicht machen, ist es nicht mein Problem, wenn die Bevölkerung eine nächste Reform wieder ablehnt. Es ist ihr Problem. Sie haben es in der Hand, sind ihre Hausaufgaben.
Der Bundesrat Berset will Transparenz genau in diesem Bereich verbessern. Will zum Beispiel, dass die Versicherungskonzerne Verwaltungskosten offenlegen, Rückstellungen offenlegen, so das, was er sich vorstellt. Langt das, um dann das Vertrauen herzubringen?
Der ganze Katalog, den er aufzeigt, inklusive der Verstärkung von der Aufsicht durch die FINMA, ist das, was wir fordern. Es muss aber einfach zuerst umgesetzt werden, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass auch die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben nicht wirklich vollzogen wird in den Versicherungen. Weil auch die FINMA nicht richtig herschaut. Wenn das gemacht ist, dann diskutieren wir über den Umwandlungssatz.
Bei der privaten Versicherung hört man immer häufiger, dass sie, je nachdem, wie sie sich überlegen, müssen aus dem Pensionskassengeschäft aussteigen. Das Vollversicherungsmodell ist damals ein Stichwort. Es lohne sich nicht mehr, der Druck wäre zu gross, etc. Wenn man jetzt hier nicht handelt, wie schlimm wäre es?
Es wäre nicht schlimm, es kämen eben die anderen Institute, würden das Geschäft übernehmen. Die Drohkulisse, also wenn man in der Politik mit den Banken, den Versicherungen oder mit der Pharmaindustrie zu tun hat, dann kennt man die Drohkulisse, man weiss sie auch zu lesen, man weiss auch, wie ernst dass man sie muss nehmen. Das gehört auch zum Spiel, das dürfen sie auch. Das heisst aber noch nicht, dass ich auf das muss eingehen.
Wenn sie überhaupt noch, mal ganz grundsätzlich eine Frage, wenn sie überhaupt noch eine zweite und eine dritte Säule, eben Pensionskasse und private Vorsorge, oder wäre es ihnen nicht sowieso recht, wenn man die Pensionskasse ausblühen könnte, alles in die AHV überschieben?
Nein, weil es ist viel zu viel Vermögen gebunden in dieser zweiten Säule. Natürlich gibt es auch bei der SP an jedem Parteitag und in vielen Diskussionen immer wieder die Frage, hätte man nicht trotzdem mal die Volkspension müssen machen, ist das richtige Modell? Aber wenn man sieht, wie halt in jetzt in diesen Jahren so viel Vermögen auch von den Menschen gebunden ist in dieser Pensionskasse, darf man mit dem nicht leichtfertig spielen. Das ist nicht einfach etwas, wo man so ein bisschen auf die Schnelle kann umbauen. Was aber auch ist, das hat jetzt in diesen paar Konjunkturzyklen und auch Krisenzyklen von den letzten 2-3 Jahrzehnten gezeigt, ist, dass die AHV einfach ein viel stabiler Modell ist. Das ist wirklich stabil. Einfach ein Beispiel. Als ich auf die Welt kam, 1963, war die Mindestrente 90 Franken pro Monat. Heute ist sie 1160 Franken. Das heisst, innerhalb von meinem 50-jährigen Lebenszyklus ist die Rente massiv erhöht worden, ohne dass man massiv mehr Finanzierung beispüren musste. Man musste 2-3 Mal etwas machen, aber minim. Das heisst, die AHV ist wirklich einfach, darum beneiden uns auch alle drum, sehr, sehr stabil. Wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Säule man stärkt, bin ich darum immer der Meinung, man müsse die AHV stärken und bei der AHV sicher keinen Abbau betreiben. Das kann beispielsweise Teil dieser Revision sein, indem man sagt, wenn man beim Umwandlungssatz dann etwas machen muss, nachdem man eben aufgeräumt hat, muss man das aber in der AHV bei den tiefen und mittleren, insbesondere auch mittleren Einkommen, kompensieren, dass es am Schluss von der Rentenhöhe keinen Verlust gibt.
Jacqueline Fehr, SP-Nationalrätin. Der Bundesrat hat jetzt eben seine Pläne präsentiert, wie er die AHV und die Pensionskasse reformieren will. Fast am meisten Kritik eigentlich aus der eigenen Partei, von der SP, bekommen. Leitet die SP auch das mal wieder darauf an, die Reform scheitern zu lassen?
Das war noch nie unsere Absicht gewesen. Unsere Absicht ist, eine Reform herzubringen, die den Menschen etwas bringt, und zwar allen und nicht einfach nur ein paar wenigen etwas bringt. Das ist
das
unser politisches
Ziel. Das alle. Die Frage
ist am
Schluss,
ganz sicher. Oder ein Beispiel ist die SVP als Beispiel in der Kommission, und ich bin ja dort dabei, wird hart auf hart, wird Forderungen gestellt von dieser Seite, man müsse die Rente kürzen, man müsse das Rentenalter erhöhen, man müsse den Leuten etwas aus den Taschen nehmen, hinter verschlossenen Türen, vertritt das die SVP, schafft darum Mehrheiten mit den bürgerlichen Parteien für solche Abbaumassnahmen. Wenn es dann im Plenum ist und wenn es vor das Volk geht, lehnen das ganze Paket ab, weil sie Angst haben, mit ihrer eigenen Politik nachher vor das Volk herzustehen.
Das darf aber nicht genau passieren. Sie mit der SVP kooperiert 2010, wo alles Bach hat. Bis bei der 11. AHV-Revision.
Wir haben von Anfang an gesagt, und das ist heute noch so, Hände weg von den Renten. Es gibt keinen Rentenabbau. Wenn das die anderen mit ihrer Mehrheit trotzdem durchsetzen im Parlament, werden wir mit Sicherheit wieder das Referendum ergreifen. Es gibt in diesem Land mit so viel Geld, in diesem reichen Land, es gibt keinen Grund, warum man die Rente kürzen muss. Darum ist das für uns klar. Das ist fest. Das
also kann vieles von dem, was jetzt anläuft, ist ein Déjà-vu von den letzten Reformplänen, wo alle gescheitert sind.
Ja, aber gescheitert, weil man etwas hat wollen machen, wo niemandem einleuchtet. Fragt sich das Volk, es leuchtet niemandem ein, warum man die Altersrente kürzen sollte. Zumal Renten auch rendieren. Wir hängen die Rente nicht an Bäumen. Wir machen mit dem nicht nichts. Sondern die Tatsache, dass unsere ältere Generation über stabile Renten verfügt, über ein Einkommen verfügt, wo sie nicht nur daheim ein paar Bouillon-Würfel machen müssen, wo sie können leben, wo sie können konsumieren können, wo sie können teilnehmen an unserer Gesellschaft, ist natürlich volkswirtschaftlich einen enormen Profit, also sichere Rente, rentieren, volkswirtschaftlich ganz direkt, aber auch indirekt, indem dass ich als erwerbstätige Person weiss, ich kann mein Geld heute in Ausbildung investieren, in meine Kinder investieren, weil ich weiss, dass ich ein sicheres, sicheres Alter habe. Das heisst, es ist unter allen Titeln nicht akzeptabel, dass man an der Rente umschraubt. Das ist heute schon unsere Einstiegsposition.
Die Frage ist ja, wie finanzieren wir es? Und gerade wenn Sie sagen, die AHV, die so wahnsinnig stabil soll sein, ab 2020, und das ist, wenn man den Gesetzgebungsprozess anschaut, ist das relativ gleich, wie bis dann, frühestens dann, soll die Reform vom Herrn Berset dann greifen. Ab 2020 gäbe es dauerhafte Verluste in der AHV, ab 2030 eine definitive Destabilisierung, weil dann eine weitere Geburtenwelle vor Rentner in unser Pensionsalter kommt. Die Renten sind zu hoch angesetzt, es geht irgendwann nicht mehr auf, man muss reagieren.
Vielleicht nochmal, hätten solche Prognosen von der Vergangenheit gestimmt, hätten wir 2010 Verluste von 15 Milliarden. Wir haben aber einen Gewinn gehabt.
Das auch heisst, in die Politik eingeschossen.
Ja, klar. Das heisst, auch diese Prognosen stimmen so per se. Das ist noch nicht die Welt oder die Realität. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben insbesondere die Möglichkeit, mit einer Erbschaftssteuer die AHV zu stärken.
Die muss zuerst durchs Volk und zuerst angenommen werden. Ja. In Kantonen wird sie tendenziell eher abgeschafft.
Ja, aber das ist ja genau die Frage. Wir machen ja die Politik nicht irgendwie auf einem anderen Planet. Wir machen sie ja zusammen mit den Leuten in dieser Gesellschaft. Und wenn wir zusammen eine starke AHV wollen, wird das Volk auch immer Ja sagen zu Finanzierungsmöglichkeiten. Die Leute sind nicht verantwortungslos. Das Volk weiss sehr wohl, dass man keinen undeckten Scheck kann haben, sondern dass sie wissen sehr wohl, dass wenn man die Rente in dieser Höhe wollen, dass es kann sein. Aber erst dann, wenn es wirklich so ist, dass man vielleicht eine Zusatzfinanzierung muss gewähren muss, man findet auch dann wieder eine Mehrheit für das, weil die Leute den Wert von sicherer Rente offenbar besser kennen als ein Teil von der Politik.
Jetzt gibt es ja die Idee zum Beispiel, dass man jetzt eine Schuldenbremse einbaut, dass wenn eben die AHV in Problem hineinläuft, dass dann Automatismen, die man vorher ausgehandelt hat, sprich jetzt müsste aushandeln, greifen.
Das ist als Instrument einmal politisch neutral. Es gibt die, die sagen, es darf dann, wenn es so weit, also der Automatismus müsste so sein, dass er nur quasi, also wenn es dann kritisch wird, dass nur Rentensenkungen automatisch ausgelöst werden. Und wir sagen, nein, es müsste auch Beitragserhöhungen automatisch ausgelöst werden, wie man es zum Beispiel in der Arbeitslosenversicherung...
Also Arbeitnehmer schon wieder mehr in die Pflicht nehmen, obwohl von ihm jetzt schon umgelagert wird auf die Rente.
Wie wir es aus der Arbeitslosenversicherung kennen. Dort haben wir den Mechanismus, dort haben wir die Arbeitslosenversicherung funktioniert so, dass wenn sie in eine kritische Phase kommt, dass Beiträge befristet können erhöht werden, um das zu überbrücken. Es ist auch bei der AHV, das müssen wir uns klar sein, es ist auch bei der AHV eine Überbrückung, weil die Bevölkerung und die Altersgruppenverschiebungen, die sind nicht ewig stabil. Es ist jetzt immer für die nächsten 500 Jahre so, dass wir sehr viele Alte und sehr wenig Junge haben, sondern das wälzt sich dann eben wieder um. Es kommt dann eine Generation, wo eben wenig Junge gewesen sind, dann sind es auch wenig Alte nachher. Das verschiebt sich, das heisst, es wird auch wieder AHV eine Überbrückung sein. Ich bin überzeugt, dass man mit einem Interventionsmechanismus kann handeln, wenn er politisch richtig ausgestaltet ist. Wenn er aber nur ein Feigenblatt für einen Rentenabbau ist, dann ist mit uns kein Geschäft zu machen.
Reden wir noch über AHV Plus, Jacqueline Fehr, SP-Nationalrätin und dort ein Aushängeschild, wenn es um Sozialversicherungsfragen geht. AHV Plus ist eine Initiative, die der Gewerkschaftsbund lancieren will. Die Renten sollen um 10% auf. In der Regel kommen die Ideen bei Ihnen gut an, vom Gewerkschaftsbund, die auch.
Ja, ich finde, die Diskussion um die Rentenhöhe ist die richtige Diskussion. Wir haben jetzt lange über das Rentenalter diskutiert, Flexibilisierung. Das bleibt auch eine Pendenz, weil die Leute mit 65 gesundheitlich ganz unterschiedlich zu Weg sind. Aber ich finde es richtig, dass der Gewerkschaftsbund jetzt auch die Frage von der Rentenhöhe angeht. Das Erste, was mir in den Sinn kam, ist das richtig für alle oder sollte man es nicht ein bisschen gezielter für die tiefen und mittleren Renten? Berechnungen haben gezeigt, dass es sehr kompliziert wäre, neue Ungerechtigkeiten würde bedingen. Ich glaube, die Initiative hat sicher sehr eine gute Stossrichtung. In den Details werden wir sie noch genauer anschauen und in der Wirkung muss Ziel sein, dass die mittleren Einkommen und die unteren Einkommen vor allem davon profitieren.
Kostenpunkt, so wie es jetzt angelegt ist, 3,6 Milliarden Franken pro Jahr.
Ja, wenn man denkt, wie viel man gebraucht haben, um die UBS zu retten und wie viel man überhaupt dort Wert vernichtet, permanent, dann müssen wir uns nicht so verschrecken von dieser Zahl. Es ist immerhin, die AHV ist immerhin etwas Sinnvolles im Unterschied zu diesen Spekulationen.
Also 3,6 Milliarden Franken kann sich die Schweiz leisten, soll sich die Schweiz leisten.
Der grosse Vorteil ist bei den Sozialversicherungen, wir machen die Diskussion immer zusammen mit dem Volk. Wir werden dann die 3,6 Milliarden mehr ausgeben, wenn das Volk Ja sagt zu dem. Und wenn das Volk Ja sagt zu dem, dann ist es richtig. Und wenn das Volk dann sagt, nein, das ist uns doch zu viel, wir lehnen das ab, dann ist es halt nicht so. Das heisst, es ist nicht Politik, die da die Bevölkerung etwas überstülpt und sie zu etwas verknurrt, wie beispielsweise bei der UBS, wo der Bundesrat allein das gesagt hat.
Am Schluss übrigens Profit gemacht hat, nicht, dass wir das nicht anstreben.
Genau, aber da redet das Volk mit. Und wir machen den Vorschlag, wir unterbreiten den. Ich bin überzeugt, weil die Leute wissen, wie wichtig der HV ist, dass
gut,
das
aber wenn man den Leuten sagt, würde. Wenn ihr 10% mehr Rente, tendenziell könnt ihr da noch viel dazu Ja sagen, müssen wir den Leuten dann nicht auch sagen, von wo denn die 3,6 Milliarden Franken sollen kommen. Da schweigt sich ja der Gewerkschaftsbund ziemlich aus.
Das wird aber Teil des politischen Prozesses sein, dass man das dann auch festmacht. Das ist natürlich nicht so, dass man dann einfach einen Blankoscheck übergibt und dann sagt, aber die Finanzierung interessiert uns nicht.
Von wo nehmen Sie das Geld?
Das ist wieder unterschiedliche Quellen. Wir haben sicher immer noch die Möglichkeit von der Erbschaftssteuer. Das wird sich dann auch zeigen. Es gibt auch die Möglichkeit, zu schauen, ob man bei der Mehrwertsteuer eine gewisse Erhöhung realisiert. Was das heisst für die unteren Einkommen, für die mittleren Einkommen in der Abwägung. Das sind die Diskussionen, die wir immer führen müssen. Und dann kann man sich auch noch gewisse andere Gewichtungen im Bundeshaushalt vorstellen.
Jacqueline Fehr, Verena Diener hat zu den Reformplänen, die jetzt angestossen worden sind, wie gesagt, ist ein Prozess, der bis 2020 soll laufen. Sie hat gesagt, wenn das jetzt schon wieder nicht klappt, die Reform, wo man jetzt erstmal die beiden Säulen zusammen in die erste und zweite Säule, wenn das schon wieder nicht sollte klappen, das wäre eine politische Bankrotterklärung.
Ich verstehe nicht so, warum man, wenn man in einen Prozess einsteigt, der 6 Jahre oder 8 Jahre sogar geht, heute schon das Gefühl hat, man wisse, wo das Resultat ist. Wenn ich 8 Jahre zurückschaue, hat die Welt so anders ausgesehen und wir haben so viel zwischendurch müssen lernen, verändern, entwickeln, dass ich absolut zuversichtlich bin, dass wir da zum Ziel kommen können. Dass es aber auch in der Ausgangsposition eine Klärung von allen Akteuren gibt, wo ist der Verhandlungsspielraum, wo wird nicht verhandelt, dass man das auch offen muss auf den Tisch legen muss, das gehört zum politischen Spiel. Politik ist Interessensausgleich und nicht einfach moralische Kühle, die sagt, wenn ihr jetzt nicht brav sind, dann ist es dann ganz schlimm. Sondern wir müssen die Interessen unserer Wählerinnen und Wähler einbringen, die auch vertreten. Und der Interessensausgleich, für das haben wir die 8 Jahre Zeit. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass die Reform kann gelingen. Und ich würde jetzt allen raten, die so moralisch daherkommen und sagen, wenn Politik jetzt nicht gerade jetzt schon zu allem Ja und Amen sagt, dann sind es dann die ganz Bösen. Im Gegenteil, wir müssen jetzt die Diskussion offen führen, dass wir am Schluss zu einem guten Resultat kommen.
Jacqueline Fehr, die verschiedenen Interessen müssen jetzt irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Das ist ja ein totaler Basar, der jetzt losgeht. Sie wollen aber Ende Legislatur 2015 dann zurücktreten. Sie können den Basar nur zum Teil noch mitmachen. Fuchst Sie das ein bisschen?
Ja, das Rücktreten aus der Politik fällt der wenigsten Animalpolitik dann leicht, aber gleichzeitig ist nie ein Projekt fertig. Ich werde da noch so weit mitschaffen, wie ich kann und bin nachher eine Stimmbürgerin und trage in dieser Rolle noch etwas dazu bei.
Stimmbürgerin, sind Sie dann nach 2015 auch noch weiterhin Politikerin?
Eben, wie gesagt, wenn man zurückschaut, was das Leben bringt, weiss man nicht, was es in Zukunft bringt. Ich bleibe sicher sehr ein politischer Mensch. Politik ist das, was ich sehr gerne mache. Weiters kann ich dazu nicht sagen, weil ich es einfach auch schlicht nicht weiss.
Aber so eine Politverdrossenheit, Sie haben Rückschläge müssen bei der Bundesratswahl, bei der Wahl von der Fraktions-, vom Präsidium dort, müssen hinein. Politikverdrossenheit nicht rum bei Ihnen?
Nein, überhaupt nicht. Also, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, ich nehme das nicht so ernst. Was mich interessiert, sind die Diskussionen, wie jetzt die AHV, die Gesundheitspolitik, die Familienpolitik, einen Beitrag dort können zu leisten. Das ist das, was mich fasziniert. Und das rundum, manchmal die Funktion, manchmal die Funktion, man gönnt, man verliert, das ist nicht das, was mich wahnsinnig lange aufhält. Ich bin eine Stehauffrau, weil mich wahrscheinlich einfach das zu fest fasziniert, als dass ich mich zurückbinden lasse.
Gut, nach diesen Diskussionen wird es kaum mangeln in nächster Zeit. Jacqueline Fehr, danke, dass Sie mein Gast gewesen sind.
Okay. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.